Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und willkommen hier bei den True Cray Nights. Heute schließen wir das zweite Buch der Horus Heresy ab und damit aus Monolog auch ein Dialog wird, begrüße ich wie immer den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Kai.
Heute ist ja eine für uns besondere Aufnahmesituation. Erstens nehmen wir ja morgens auf oder mittags schon fast und zweitens schließen wir heute das zweite Buch ab. Wie geht's dir damit oder wie Markus Lanz sagen würde, was macht das mit Ihnen?
Ach Gott, was macht das mit mir? Ich habe tatsächlich ein bisschen rekapituliert, aber ich glaube, da kommen wir dann später dazu. Und gefühlt hat sich in dem zweiten Buch für mich einiges zu schnell entwickelt im Vergleich zum ersten. Und auch nicht zu 100% nachvollziehbar entwickelt. Aber ich glaube, da kommen wir nachher noch drauf. Weil gerade in dem Kapitel hier wieder Hinweise auf Dinge sind, die mir zu schnell gingen. Und die werde ich auch ansprechen, weil ich sie aufgeschrieben habe. Und dir, was bei dir?
Ach, zu schnell entwickelt, konnte man jetzt im zweiten Buch ja nicht sagen. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass das alles ziemlich langatmig war. Ne? Das war dann wahrscheinlich dann doch jetzt zu schnell nach der Langatmigkeit, oder?
Ja, genau. Das war eher so, es geht hoch, es geht hoch, es geht hoch und jetzt stürzen wir ab. So in die Richtung. Also, ja, korrekt. Also das Buch 1 war alles so ein bisschen linearer, finde ich. Hier war es eher holprig mit einem doch abrupten Ende jetzt, wie ich finde.
Ja, so, ohne den Content jetzt schon anzusprechen. Das Buch war meiner Meinung nach schon, auch wie du sagst, holprig geschrieben. Nicht so fließend wie das erste.
Also es sind schon auffällige, sich wiederholende Elemente drin, die das Ganze so ein bisschen zusammenhalten. Aber auch mehr Sprünge und Ausreißer, finde ich. Auch in der Art und Weise, wie er schreibt.
Ja, der ist korrekt. Aber dann kommen wir doch mal zum Inhalt. Ja. In der letzten Folge konnten wir ja am Ende Angrons Gemetzel verfolgen, das den Tod aller Angehörige der Bruderschaft vor Ort in der Zitadelle bedeutet hat. Aber durch das Feuergefecht, das ja auch der Dialog noch befehlen musste, kam ja auch der Hector Varvaras ums Leben. Entweder durch einen Querschläger oder absichtlich platziert durch ein Boltergeschoss der Sons of Horus, weil World Eaters waren ja, glaube ich, keine mehr da, hatten wir ja schon gesagt.
Genau.
Und also wenn es ein Boltergeschoss war, kann es ja eigentlich nur von den Sons of Horus gekommen sein. Und der wird jetzt bestattet.
Ja, und bei dieser Bestattung, die sehr ehrenhaft wohl abläuft, hält auch Horus eine Rede, die bei allen Personen sehr gut ankommt und alle anderen, die danach eine Rede halten, kommen, also geben sich auch Mühe und sind auch gute Reden, aber die Wirkung ist wohl nicht so wie die Rede, die Horus hält. Was mich etwas wundert, weil da ist ein Satz drin, den er sagt, den habe ich aufgeschrieben als Zitat, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann oder nicht verstehe, was er damit meint. Nämlich, wenn man neben Göttern marschiert, muss man warten, bis man den Klang ihrer Schritte vernimmt, bevor man aufspringt und nach dem Saum des Gottes greift. Also dieses neben Göttern marschiert, das irritiert mich, weil was meint er damit? Meint er damit die Astartes? Meint er damit die Primarchen?
Also ich würde vermuten, er meint sich selbst damit.
Das macht's ja noch schlechter. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Er redet jetzt schon davon, dass er oder er und seine Untertanen oder Astartes oder wie auch immer Götter sind. Und so der Varvaras, so ein kleiner normaler Mensch, der ist halt selbst dran schuld, dass er gestorben ist. So kommt es für mich rüber und deshalb wundert es mich extrem, dass die Leute aber so begeistert sind von der Rede.
Ich muss sagen, ich habe die Rede komplett rausgeschnitten, weil die für mich nicht relevant war. Also ich habe die inhaltlich nicht aufgeschrieben. Also
nee, mit keinem Wort. War auch das Einzige, was ich dazu aufgeschrieben habe, weil es mich komplett irritiert hat.
Also ich habe nur halt nur aus der Erinnerung aufgeschrieben, dass der Lord Militant also dieser Varvaras allen Ehren bestattet wurde, dass Horus eine Totenrede gehalten hat, die wohl voller Hingabe, aber auch Kummer war. Mhm. Und Varvaras halt loyale Gardeverbände dann zur Wahrung der Konformität zurückgelassen werden und dann die nächste Phase des Kreuzzugs eingeleitet wird. Und in diesem ganzen Abschnitt deutet halt erstmal nichts darauf hin, ob Varvaras nun absichtlich oder wirklich durch Unfall gestorben ist.
Mhm, genau.
Also auch in dieser Rede habe ich davon nichts festgestellt, von daher habe ich die aus dem Grund auch weggelassen. Ja. Und die Gardeverbände waren ihrem Kommandanten halt loyal und nicht Horus loyal. Und somit könnte man spekulieren, dass man sich somit dieser Truppen entledigen konnte, unter dem Vorwand, das zu Ehren Varvaras zu tun.
Ja.
Und so. Somit hat man sich halt quasi mit einem Boltergeschoss halt einen ganzen Truppenverband entledigt, ohne ihn umbringen zu müssen.
Genau, so habe ich das auch interpretiert. Weil es wird ja dann auch beschrieben, dass, genau wie du sagst, die jetzt zurückgelassen werden, um die Konformität zu wahren und die Garde jetzt quasi neu strukturiert wird. Also die, die ihm nicht so 100% treu waren oder die nicht seine Spur verfolgt haben.
Aber dieser Satz, den du aufgeschrieben hast, vermutete, dass da noch irgendwie eine Bedeutung drin liegt, dessen, was Horus irgendwann später mal noch vorhat, oder?
Nee, nicht unbedingt. Er hat mich einfach nur komplett irritiert, weil eigentlich eine Totenrede ja jemanden positiv hervorheben soll. Und das, was er da schreibt, ist halt gefühlt das Gegenteil. Trotzdem finden sie alle toll.
Vielleicht ist auch das genau die Absicht. Also vom ist Autor ja, an der Stelle, ne?
Ja, das glaube ich auch. Da kommen wir später noch dazu. Weil ähnliche Dinge passieren in dem Abschnitt, nee, in dem Kapitel eigentlich öfter. Und da habe ich auch eine Vermutung, aber würde ich dann später äußern.
Okay. Im nächsten Abschnitt kommt dann auch schon, oder kommen wir dann auch zum Ignaz. Und der ist fleißig dabei, Ausgaben von Die Wahrheit ist alles, was wir haben, zu drucken. Das scheint wohl, entgegen dem, was ich annahm, kein einmaliges Flugblatt zu sein, sondern irgendwie ein fortlaufendes Werk.
Mhm. Das dachte ich mir auch, als ich es gelesen habe. Seine Bonds, Mann Nummer 7, sind ja schon fast aufgebraucht. Das heißt, der ist da am Fließband am Produzieren. Und dieses die Wahrheit ist alles, was wir haben, ist anscheinend nur so die Überschrift oder der Titel dieser Tageszeitung, wenn man sich so vorstellen will.
Genau, das habe ich auch irgendwie so als Zeitung oder Zeitschrift dann irgendwie interpretiert.
Mhm.
Also Extrablatt, Extrablatt.
Ja,
und
der Gemeindebote oder das Plättchen, das wir immer im Briefkasten haben, erinnert mich so an so 5, 6 Seiten Informationen, was gerade los ist.
Ja, die Wochenschau oder der Wochenspiegel oder so. In der
genau, Art. Sowas, ja.
Ja. Genau, du hast es ja schon erwähnt, der hat fast keine Notizbücher mehr, also diese Bondsman Nummer 7. Wir erinnern uns im ersten Buch, dass der Ignaz gerne auf Papier schreibt und sich extra dafür halt auf die Reise diesen Notizbücher zugelegt hat, also sich damit auch eingedeckt hat.
Mhm.
Und nun überlegt er oder sinniert auch drüber, ob diese leere Notizbuchkiste auch das Ende seines Schaffens oder seiner Kreativität sein könnte. Und das liest sich jetzt schon so, als ob das auch das Ende seines Lebens bedeuten könnte.
Okay, habe ich so noch gar nicht gesehen, aber klar, könnte man so interpretieren, vor allem wenn man weiß, wie es weitergeht.
Ja, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, als ich das aufgeschrieben habe und ich habe das halt schon direkt gelesen und habe gedacht, okay, dann geht's halt jetzt so weiter.
Also tatsächlich.
Ein ungutes Gefühl, ne?
Genau.
Diese Ankündigung, dass jetzt was passieren könnte, hat sich an der Stelle halt bei mir schon breit gemacht. Das,
okay.
Ja.
Gut, nee, auf die Idee bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Aber passt. Und er denkt ja jetzt auch gerade drüber nach, so als nächstes Mal was zum, wie es inzwischen schon heißt, Massaker im Weißen Gebirge zu schreiben. Also das, was du am Anfang genannt hast, nämlich, dass da ja die Bruderschaft abgeschlachtet wurde, statt einfach nur besiegt. Aber dazu kommt er jetzt nicht, weil es klopft erstmal an seiner Tür.
Genau, der Magath, also Petronellas Leibwächter, kommt jetzt rein. Das, was jetzt so in dem Abschnitt passiert, ist so eine Mischung aus, jetzt passiert's, ach nee, doch nicht, jetzt passiert's, immer noch nicht, und jetzt passiert's und immer so, also ganz gut geschrieben, so nochmal beruhigen und dann doch irgendwie nochmal bedrohlich, dann wieder beruhigen, dann doch wieder bedrohlich, also war ganz cool. Letzten Endes ist es aber so, dass dass es wohl so scheint, dass Magath ihm nur eine Botschaft überbringen soll, weil der ist ja stumm und ist auch bitter, der Lastina. Und zumindest ist es das, was wir denken sollen. Und nachdem ich schon vermutet habe, dass Ignaz jetzt schon sofort in zwei Hälften geschnitten wird, aber Magath ist wohl nur der Bote und Ignaz entfaltet die Botschaft, die Magath ihm übergibt. Das ist aber leider keine Botschaft im eigentlichen Sinne, wie man so einem stummen Boten mitgibt, sondern es sind Auszüge aus Ignaz eigenem Werk. Und was Magath dann doch schnell vom einfachen Boten zum Boten des Todes macht, das kriegen wir jetzt noch nicht so deutlich gesagt. Ne? Also der Abschnitt endet ja damit, dass mit einer buchstäblich leeren Blase der Abschnitt endet und dann doch mit dem vermeintlichen Tod Ignaz. Aber das wird hier halt nicht beschrieben. Und ich bin an der Stelle auch davon ausgegangen, dass im weiteren Verlauf des Buchs das gar nicht mehr thematisiert wird, sondern so stehen gelassen wird.
Das fände ich echt unfair. Ich meine, es wird ja nachher kurz gefasst, aber es wird schon noch beschrieben, was passieren wird.
Ja, aber so ist er schon mal abgetreten.
Ja, das, genau. Gut, da hat sich nicht unbedingt eingenässt, aber ja, das stimmt. An dieser Stelle oder im Abschnitt hat mich eins noch gewundert, aber nur, weil das in meinem Kopf anders war. Und zwar wird beschrieben, also dieses Auf und Ab der Gefühle, wie du sagst, und dann wird beschrieben, dass Ignaz seine massige Gestalt in Bewegung setzt, weil Magath ja keine Anstalten macht, ihm den Zettel zu geben, sondern der steht in der Tür und hält ihn hin. Und Ignaz muss aufstehen. Und in meinem Kopf war Ignaz aber keine massige Gestalt. Ich weiß nicht, wie du
das Thema hatten wir schon mal. Hast. Das Thema hatten wir, glaube ich, vor 3 oder 4 Folgen schon mal, wo Ignaz auch schon als beeindruckende Gestalt oder vielleicht als füllige Gestalt beschrieben wurde. Und da haben wir uns auch schon gewundert, weil der bei uns im Kopf einfach nicht füllig ist.
Mhm. Genau. Jetzt stimmt das, was du sagst, ja.
Der ist, also gerade aus dem wir im ersten Buch rüberkamen, ich weiß nicht, ob er da überhaupt schon beschrieben wurde, also ob sein Körper überhaupt an der Stelle beschrieben wurde. Aber dann kam er mir auch eher schlank, schlaksig, eher so, wie man bei uns sagt, so Studentekopf.
Das stimmt. Zumal er ja auch gern mal einen zu viel trinkt. Das hatte ich mir auch eher so ein bisschen sogar fast abgemagert vorgestellt oder verwahrlost. Obwohl er ja Künstler ist. Ja.
Also so ein typischer Künstler, also zu wenig Geld, um dick zu sein, ne? Also.
Genau. So in die Richtung. Halt,
kam er bei mir rüber.
Ja. Aber ist er anscheinend nicht so. Ja, genau. Wie du sagst, der Abschnitt endet dann damit, dass er seine Blase entleert, was für den Autoren wieder ungewöhnlich nicht explizit ist, weil manchmal ist er doch sehr explizit im Ausdruck, aber hier nicht.
Und kommt dann, noch.
Ja, kommt noch, ja. Aber zuerst wandern wir mal rüber zur nächsten Schreiberin, nämlich Petronella, ne?
Ja, es ist jetzt wieder sehr, sehr cineastisch an der Stelle auch, ne? Also auch dieser Wechsel von diesen Szenen, das, ja, also kann man machen, wie gesagt, ich halte das für Filme und Serien, finde ich das okay, in Büchern bräuchte ich das persönlich nicht. Also wir kommen jetzt, wie ich schon gesagt habe, zu Petronella und die ist auch fleißig am Schreiben von dem, was Horus ihr ja auf dem Totenbett, in Anführungszeichen, ja, berichtet hat und erzählt hat, als dann plötzlich Horus auch reinkommt. Sie hat zwar Magath erwartet, weil sie von dem noch ein paar Gedanken nochmal transkribieren wollte, aber das ist nicht da, kommt Horus rein.
Ja, und sie war schon sehr ungeduldig auf Magath. Also eigentlich wollte sie ihn schon ankacken, in Anführungszeichen, bis sie dann bemerkt hat, dass es Horus ist, ja.
Ja, auch wieder so typisches Film-Serien-Ding, ne? Also du verlässt den Raum und sagt, wo bleibst du denn? Und dann stellst du fest, okay. Ja. Mhm. Vielleicht denke ich auch nur, dass das irgendwie in Filmen und Serien so ist, weil Filme und Serien sich da anstelle an Büchern bedienen und ich nicht genug Bücher lese, um das überhaupt einschätzen zu können. Aber das kommt mir doch eher, also, weiß nicht, eher halt im filmischen Bereich als Ausdruck vor. Aber genau, Horus kommt rein. Und die unterhalten sich auch so ein bisschen auch über das, was er ihr halt erzählt hat und wie sie halt vorankommt mit ihrem Werk. Und sie ist halt ganz euphorisch, dass sie halt gut vorankommt und will ihm das auch zeigen und präsentieren und freut sich auch, dass er sich dafür interessiert und gehen auch in den nächsten Raum und er liest das dann schneller, als ein normaler Mensch das überhaupt lesen könnte. Also hat irgendwas von Commander Data, ne, so gelesen. Und bedankt sich und freut sich über dieses hervorragende und herausragende Werks. Es ist aber leider schade, dass es nie jemand lesen wird.
Genau. Das ist so ähnlich wie das Blase-Entleeren im Abschnitt vorher. Also ich kann mir vorstellen, dass es sich das Gesicht von Petronella geleert hat in dem Satz oder nach dem Satz. Also im Grunde genommen wird schon so ein bisschen Spannung beschrieben, finde ich. Weil als Horus da anklopft und reingeht, nee, er klopft ja noch nicht mal an, er geht ja einfach rein, steht ja auch Abaddon hinten dran. Und dem nickt er so ein bisschen zu, dass der die Tür zumacht. Also allein das hat für mich schon so ein bisschen bedrohliche Situation aufgebaut. Weil eigentlich ist er ja da locker und würde selbst die Tür zumachen, so würde ich ihn einschätzen.
Ja, so wie er früher war. Ja, genau. Da wäre Abaddon nicht dabei gewesen, das ist richtig.
Ja, also ich habe mir extra einen Stern in den Abschnitt gemacht, weil in dem Abschnitt wird das beschrieben, was ich vorher auch bei dieser Rede irgendwie so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen habe. Weil egal, was Horus macht und wie er auftritt, Petronella ist einfach nur begeistert von seiner Erscheinung, seinem Charisma. Sie ist erschlagen von der Gestalt und quasi überwältigt und weiß nicht, wie sie reagieren soll. Das wird meiner Meinung nach in dem Abschnitt extrem viel und ausführlich beschrieben. Und auch vorher schon bei der Rede in meinem Kopf könnte sich da so ein Bild zusammensetzen mit, vielleicht hat er irgendwas abbekommen, dass dieses Charisma, das ja vorher auch schon da war, aber nochmal vervielfacht. Weil so komplett umwerfend, also so extrem, wurde es bisher nie beschrieben. Und deshalb vermute ich,
dass seine Herrlichkeit auf 10 gedreht wurde.
Ja, so sowas, genau, genau. Er hat keinen Patzer, sondern hat eine 1 gewürfelt quasi. Ja, also irgendwas ist da für mich zu übertrieben.
Dass man ihm quasi alles abkauft, was er einem sagt.
Genau, so in die Richtung. Deshalb auch, wenn er sagt, die Sonne ist grün und eigentlich ist es so ein gelber oder weißer Stern am Himmel, sagen alle, ah ja, stimmt, ja. Toller Meister.
Ja.
Also, vielleicht ist das ja eine Eigenschaft, die er vorher hatte, die jetzt wirklich gesteigert wurde. Durch vielleicht auch die Chaosgötter oder was auch immer er bekommen hat, das haben wir ja bisher nie so richtig erfahren.
Vielleicht ist das Teil des Geschenks.
Genau. Darum habe ich gedacht, ja.
Ja, ist mir so gar nicht aufgefallen, aber ja, stimmt, ist richtig. Das war der Stern?
Das war der Stern, genau. Bevor wir jetzt zu zwei sehr kurzen Abschnitten kommen, falls du da hinten
sehr willst. Kurze Abschnitte.
Ja.
Es sind tatsächlich nur zwei Sätze, also bei mir zumindest, weil wir kommen jetzt tatsächlich zurück zu Ignaz. Also er tritt nicht so ab, wie er im ersten Buch abgetreten ist, wo er dann nochmal kam, sondern er wird jetzt relativ ausführlich und explizit von Magath bedroht, festgehalten und mit einem Kopfschuss hingerichtet.
Genau. Dabei wird höchstens noch beschrieben, was vielleicht interessant ist zu wissen, dass Magath aufgrund seiner Rüstung und Veränderung wohl auch etwas stärker ist als so der 0815-Mensch, weil er hält ihn mit einem Arm fest und Ignaz hat einfach keine Chance, sich da irgendwie zu befreien, während er dann ganz in Seelenruhe, was auch sehr ausführlich beschrieben wird, seine Pistole aus dem Halfter löst, die unter das Kinn von Ignaz hält und abtritt.
So wie Ignaz jetzt eben auch beschrieben wurde, würde ich ihm jetzt nicht unbedingt Muskeln zuschreiben, von daher.
Das stimmt.
Könnte es tatsächlich sein, dass Magath einfach nur durch seine Kriegerausbildung oder Kampfausbildung einfach so schon stärker ist als er.
Ja, das könnte auch sein. Aber wenn er Masse hat und an einem Arm hängt, hätte er sich ja nur fallen lassen müssen.
Weiß nicht, ob er darüber nachgedacht hat oder der Autor.
Das stimmt. Nee, er war ja schon ein bisschen panisch.
Und dann kommen wir auch direkt zurück zu Petronella. Um das Ganze abzukürzen, bricht Horus ihr einfach das Knie.
Beschrieben wird es natürlich ein bisschen ausführlicher, dass er sich so ihr nähert, nachdem sie erstmal ein bisschen schockiert ist und sie dann auch wieder durch seine Persönlichkeit schon wieder leicht besänftigen kann, bis er nah genug ist, um ihr die Hände auf die Schultern zu legen. Und dann rutschen die Hände zufällig hoch und es macht Knack. Da habe ich jetzt nur noch ergänzt, dass er sie erleuchtet hat damit, laut seiner eigenen Aussage. Weil das hat er ja in dem Kapitel vorher schon mal angekündigt, dass er einige Personen erleuchten will, in Anführungszeichen. Und da hatte ich mir sowas in der Art schon gedacht.
Ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er das damit meint, aber okay.
Ja, so 100% klar war es nicht, weil ich glaube auch Logan war irgendwie genannt, ne? Dass er erleuchten will. Und vielleicht will er sie einfach auch überzeugen von irgendwas. Oder sie sind nicht endgültig tot, wer weiß. Aber naja. Kurz ein Schmerzschluss quasi.
Ja, zwei Charaktere weniger, ne?
Ja.
Einer, der schon mal tot war, der sich mittlerweile für mich auch vertraut angefühlt hat.
Mhm.
Und die Petronella, für die jetzt nicht wirklich Sympathie aufkam, aber wenigstens in ihrer, sagen wir mal, ausgeprägten, aber volatilen Arroganz doch interessant war. Also.
Genau. Also die hatten in meinen Augen beide noch Potenzial. Und mindestens beim Ignaz hätte ich gedacht, dass da auch noch was kommt. Ist wohl nicht so.
Aber dann kommen wir jetzt endlich nochmal zum Sindermann und der Kieler, ne? Das hat ja lang gedauert.
Ja, das stimmt. Auch wenn es etwas weniger befriedigend ist, was wir jetzt an Infos bekommen. Aber trotzdem, genau, die Kieler liegt quasi auf der Medicare-Station und Sindermann und Merzadeh sitzen bei ihr, weinen ab und zu mal, halten ihr die Hand. Und da sind wir bei dem Cineastischen, was du eben erwähnt hast. Also in einigen Drama, Serien und Filmen, wenn Leute im Koma liegen und dann die Familie immer kommt und jeden Tag mit ihnen redet und erzählt, was so los ist und die anderen einfach gar nicht reagieren. So ungefähr stelle ich mir das vor im Moment und so ähnlich wird es auch beschrieben.
Mhm. Genau, die liegt im Koma. Keiner weiß, warum sie überhaupt im Koma liegt.
Mhm.
Also das ist schon so, seit sie dem Dämon begegnet ist und danach ist sie wohl umgefallen. Das war ja so nicht beschrieben.
Ja, doch, aber ist zusammengebrochen, genau.
Ja?
Ja,
okay.
Ja. Also das Ding in ihrer Hand wurde ja immer heißer und heißer und das Licht wurde immer heller und dann ist sie irgendwie zusammengebrochen am Ende.
Na, die Messer, die glaubt auch nicht so richtig dran, was der Sindermann ihr so erzählt hat über die Fähigkeiten Kielers.
Komisch.
Dass die den da ja mit göttlichem Glauben oder im Glauben des Imperators quasi besiegt hat. Das kann sie nicht so ganz nachvollziehen. Wir erfahren hier aber auch dann noch, dass die Nachricht, welche Magath dem Ignaz übergeben hat, ein Abschiedsbrief war, der nun dafür sorgt, dass angenommen wird, dass Kakasi sich umgebracht hat, also Selbstmord begangen hat. Und hier wird ja vertuscht und intrigiert, was das Zeug hält, das ist ja irre.
Ja, also vorher wird ja in der Szene mit Magath beschrieben, dass das Auszüge aus den Werken von Ignaz sind, aber anscheinend sind die so geschickt angeordnet, dass es sich wie ein Abschiedsbrief anhört, vor allem, weil ja alle denken, ah, okay, der eingebildete Ignaz, selbst da muss er noch ein bisschen prahlen mit seinen Fertigkeiten oder Fähigkeiten. Und genau, dadurch anscheinend, dass er ja in den, wie auch erschossen wurde, sollte es wohl bewusst wirken wie ein Selbstmord.
Mhm.
Was ich schon etwas, ja, krass finde.
Und dann kommt ja einer noch in die Krankenstation oder Medicare-Station rein, den wir das letzte Mal auch auf Darwin, glaube ich, nochmal gesehen oder gelesen hatten. Gesehen, ja, gesehen, gelesen, gelesen hatten. Das ist der Titus Kassar. So, einer der Piloten der Dies Irae. Der will jetzt zu Heiligen.
Genau, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut. Als ich es gelesen habe, habe ich es auch gelesen. Oh nee, bitte nicht. Aber ja, so genau das. Das war doch der mit ihr zusammen auf Darwin verkloppt wurde, bevor Targadon sie gerettet hat.
Ach, war er das?
Ja, genau. Das war
er. Ja, hast recht. Ja.
Ja, und das Ganze.
Er hat ja quasi seine Gemeinde an sie abgetreten, ne? Also.
Ja.
Da war ja was.
Und es wird ja noch schlimmer dadurch, dass ja beschrieben wird, dass hinter ihm sich noch ganz viele andere Personen im Gang drängen, die offensichtlich auch zu Heiligen wollen.
Ja, gucken wir mal, wo die Reise noch hingeht.
Mhm. Ich habe ja das Adeptus Horrita Buch, den Kodex. Ich habe angefangen zu lesen, bisher lese ich nichts über sie, aber ich wette, irgendwo taucht sie auf.
Ja, bestimmt kommt die noch irgendwo hoch. Man merkt ja jetzt auch, dass wir im letzten Kapitel sind, also der Autor, weil der Autor jetzt ja alle Handlungsstränge des Buchs noch einmal zusammenbündelt, um die Zügel dem nächsten Autor zu geben.
Mhm.
Das ist im Auto von Buch 3 dann. Und wir befinden uns dann jetzt auch nochmal beim Handlungsstrang, und zwar Loken und Torkadon. Und die treffen sich jetzt auf dem Aussichtsdeck. Und der Loken vermutet, dass irgendwas mit den Sons of Horus auf Arius geschehen ist. Also, dass die irgendwie verändert wurden auf Arius. Das hatten wir letzte Folge ja auch. Letzte Folge haben wir auch schon drüber gesprochen, ob mit denen jetzt irgendwas passiert ist, weil die ja völlig außer Rand und Band sind plötzlich und auch nur schwer zu bremsen waren.
Genau, er selbst hat das ja auch bei sich gemerkt. Also irgendwas war ja in seinem Kopf, dass sie zum Kämpfen mehr angestachelt hat als vorher.
Deckt sich vielleicht auch mit deinem Eindruck, dass jetzt Horus durchs Chaos ja vielleicht nochmal irgendwie herrlicher gemacht wurde und an der Stelle halt nochmal gesteigert wurde. Hm. Vielleicht ist es so eine Art Aura, die es auch auf die anderen wirkt.
Stimmt, das könnte passen, ja. Ich finde die Szene cool, weil die so anders beschrieben wird als die davor. Also davor passiert immer viel. Hier stehen zwei Typen nebeneinander im Dunkeln, klopfen mit dem Kopf gegen die Scheibe und schauen sich die Planeten an, die sie gerade erobert haben, ohne viel miteinander zu reden. Also so eine kleine Atempause ist das quasi.
Dann unterhalten sie sich aber noch.
Ja.
Und das Gespräch zwischen Loken und Tarkadon ist quasi das Gespräch von Thomas und Kai in Folge 27. Weil das ist genau das, was wir halt auch schon besprochen und vermutet hatten. Denn der Tarkadon hat entdeckt, dass der Varvaras von einem Boltergeschoss der Sons of Horus erschossen wurde. Und den Querschläger schließt er aber aus und der Varvaras wurde gezielt ermordet. Also sie stellen dann beide fest, dass etwas Übles den Weg in die Legion gefunden hat und ihre beide Aufgabe ist es jetzt, dieses Übel auszumerzen und das versprechen sie sich auch gegenseitig.
Mhm. Also ihre Freundschaft wird dadurch eigentlich nur nochmal hervorgehoben, dass die beiden auf jeden Fall zusammenhalten. Ich habe nochmal ein Zitat aufgeschrieben, mit dem Loken den Tarkadon auch zuerst verwirrt. Weil er hat gesagt, werden wir infolge von Täuschung und Zerstörung verzweifeln oder soll Glaube und Ehre der Ansporn unserer Taten sein?
Mhm. Ich habe das extra jetzt mal nicht aufgenommen, weil es bei mir im E-Book man wieder von mehreren Leuten markiert war und ich gespannt war, ob du es dir auch wahrscheinlich auch markieren würdest. Tada!
Bingo. Genau. Ich habe aber auch das Wort Glaube unterstrichen, weil das Ganze kommt von Loken. Und Loken ist ja eigentlich so einer der wenigen, die noch säkular geblieben sind in meinen Augen. Und trotzdem redet auch er jetzt von Glaube und Ehre. Das fand ich auch etwas ungewöhnlich. Außer er meint es nicht im wörtlichen Sinne. Das kann ja auch sein, weil er erzählt ja, das ist ein Spruch aus dem Buch, das er gelesen hat, das er von Sindermann bekommen hat. Mhm. Und Tarkadon dann sagt, naja gut, irgendwie passt schon gerade, ja.
Ich habe mir mit dem Satz an sich schwer getan, wäre es falsch, aber der hat mir einfach nichts gesagt. Also war für mich halt so eine Aussage von wegen, wir haben jetzt hier eine Weiche, die entweder Richtung Chaos führt oder die uns bei dem lässt, was wir kennen oder was wir gewohnt sind. Also es war so für mich eine Abzweigung ins Verderben oder in den Glauben.
Ja.
So, Pest also, oder Cholera. Ich weiß nicht.
Es geht ja um die Wahl zwischen Verzweiflung und Ansporn zu Taten. Also ich habe es eher so gelesen nach dem Motto, naja, ist jetzt alles Kacke, lassen wir es so, ziehen uns zurück oder machen wir was dagegen?
Ja, kann man auch interpretieren, ja.
Sie entscheiden sich halt nicht so, also es wird nicht so klar geschrieben, aber irgendwie ist schon in meinem Kopf zumindest klar, dass sie jetzt auch sich für die Taten entscheiden und versuchen, was zu tun.
Ja, aber die Taten wären ja dann quasi Glaube und Ehre. Und das passt ja gar nicht zu Loken.
Nee, Glaube und Ehre sollen der Ansporn für die Taten sein.
Hä?
Ja, dadurch, dass du die Ehre erhalten willst, Glaube klammern die jetzt mal aus, wirst du überhaupt angetrieben, was zu tun.
Ich hänge mich an dem Wort Glauben auf, ne? Weil das passt halt nicht zu Loken. Das ist ja.
Deshalb sage ich ja.
Verteilt sich bei mir im Kopf.
Vielleicht ist es nicht wörtlich gemeint. Weil er glaubt ja noch an die Sache der Astartes zum Beispiel. Die Aufgabe und das, was sie eigentlich darstellen sollen. Und nicht das, was Horus anscheinend gerade aus ihnen macht.
Naja, vielleicht wird der Satz ja im Buch 3 noch irgendwie deutlicher.
Ich hoffe es, ja. Ja. Gut. Jetzt haben wir ja von allen was gehört, in allen Strängen. Außer von einem, der jetzt auch noch kommen darf.
Richtig, denn Horus eröffnet nun seinem neu versammelten Kriegsrat.
Mhm.
Er, Zitat, werde dem Imperator von seinem Thron auf Terra stürzen und seinen Platz als Herr der Menschheit einnehmen. Es sind doch hochrangige Vertreter von Horus Armee anwesend, was jetzt auch erklärt, warum Varvaras sterben musste. Ja, weil den konnte er wohl im Einzelgespräch nicht überzeugen. Er hat wohl mit allen, die da am Tisch sitzen, vorher schon mal einzeln gesprochen, damit, nachdem er die Bombe jetzt hat platzen lassen in der Gruppe und sich alle schon angucken, was? Oh nein! Ihnen dann halt sagt, ich habe mit euch allen einzeln schon mal gesprochen, ihr müsst ihr es nicht machen, ne? Alles gut, ihr seid hier unter Freunden.
Ihr habt
das hat
ja gesagt.
Mit Varvaras nicht funktioniert.
Genau.
Bitte?
Also er hat ja, wir haben ja Einzelgespräche, war ja mit Regulus zum Beispiel, haben wir ja mitbekommen. Und alle haben ja quasi mit den Söldner zugestimmt, dass sie auf jeden Fall zu ihm halten, obwohl sie noch nicht wussten, um was es geht. Und darauf nagelt er sie jetzt fest, ja.
Was auch dann natürlich erklärt, warum Torkadon hier nicht dabei ist, sind nur Aximand und Abaddon dabei und Loken ja sowieso nicht.
Genau.
Horus verdeutlicht, dass sie zwar in Unterzahl sind, dass aber die Tatsache, dass sie als Einzige um die wahren Absichten des Imperators wüssten, dass ihr Vorteil ist. Und also die Propaganda des Chaos, also durch Erebus hat voll gegriffen.
Dachte ich mir leider auch an der Stelle, ja.
Dann gibt der Malokhurst ja noch zu bedenken, dass dies auffliegen könnte, sobald der Magnus von Leman Russ nach Terra gebracht wird, worauf Horus dann sagt, naja, den Russ habe ich schon so beeinflusst, dass der dafür sorgen wird, dass Magnus Prospero nicht lebend verlassen wird.
Sein eigener Bruder, genau.
Also, ja. Der hat, also Leman Russ, also wir wissen ja aus 40K, ne, die Space Wolves sind ja nicht abtrünnig, wo sich dann mir der Gedanke raus ergeben hat, dass Horus halt Leman Russ aktiv beeinflusst hat, dass er den Magnus halt um die Ecke bringt.
Genau. Das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Das war so ein kleiner Fehler in der Logik irgendwie. Aber anscheinend hat er es hinbekommen, ja.
Genau, also wahrscheinlich dadurch, dass ja Magnus sowieso schon die rote Karte gekriegt hat, wegen seiner Hexerei oder die Nutzung des Chaos. Und wahrscheinlich hat er daraufhin dann, der Leman Russ ist wahrscheinlich daraufhin angesprungen, dass halt diese Hexerei bekämpft werden muss.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, genau. Ich habe noch explizit aufgeschrieben, wer dabei ist. Weil ich habe mir auch die Frage gestellt, okay, Torgon ist nicht dabei, Logan ist nicht dabei, wer ist denn sonst noch dabei oder nicht dabei? Also neben Aximand, Abaddon und Malokhurst ist es natürlich der Regulus, der Erebus und der Turnet, sprich der Kommandeur der Dies Irae, also der Titanen Legio Mortis. Und der Rest sind dann diese, wie du gesagt hast, handverlesenen Befehlshaber der Garde. Also so wahnsinnig viele sind es noch gar nicht, ne? Trotzdem nennt er sie jetzt seinen Kriegsrat.
Aber das sind ja quasi die Oberbefehlshaber über alle Truppen, die er jetzt noch hat.
Ja, also Moi ist ja tot. Ma ist nicht dabei. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil den hat er ja neues letztes Mal in die Loge eingeführt.
Gut, Mare ist wahrscheinlich nicht dabei, weil der ja im Endeffekt, wenn Loken und Torgadon ja absehbarerweise nicht mehr dabei sein werden, wahrscheinlich unter dem Befehl von Aximand oder Abaddon stehen werden.
Das kann gut sein, ja.
Ist ja kein erster Kapitän, also ist ja ein Untergeordneter erstmal noch.
Ja. Ja, stimmt. Und der, dessen Namen ich immer vergesse, der eigentlich das Schiff führt, also quasi der Captain des Schiffs ist, der ist auch nicht dabei. Aber ansonsten sind die Wichtigen dabei, ja, das ist okay.
Wobei alle diese ausführenden Offiziere, sagen wir erstmal, wie die Kapitäne der Schiffe und diese Navigatoren, das ist für mich. Also so wie es hier erzählt wird, eigentlich nur Fußvolk. Also
ja.
Keine wirklichen Befehlshaber. Also die sind ja eigentlich nur Befehlsempfänger. Von daher könnte ich das auch noch nachvollziehen, warum sie nicht Teil vom Kriegsrat sind.
Ja gut, nicht Teil vom Kriegsrat und sie wissen erstmal nicht, was jetzt ihre neue Aufgabe ist.
Ja, das kommt noch. Also nicht hier im Buch, aber...
Ja klar. Sie werden es schon noch mitkriegen, das stimmt.
Ja.
Aber spannend finde ich ja, dass er den Imperator wirklich anklagt, dass er zur Göttlichkeit strebt. Und er selbst nimmt dann das kleinere Übel, er will halt Herrscher der Menschheit sein. Das ist ja, hat ja mit Göttlichkeit nichts zu tun. Ne?
Ist ja auch seine Aufgabe, ne?
Also, ja, stimmt, ja.
Ist ja der Teil des Imperators in ihm, der ja herrschen soll. Ne?
Ja, stimmt, habe ich auch noch nicht angedacht, korrekt.
Hat er ja selber gesagt. Das hat er aber allerdings vor dem Delphos gesagt, ne? Und nicht danach. Also.
Naja, da kommt noch was, das habe ich auch aufgeschrieben, ganz am Schluss, dass es vielleicht erklären könnte. Hast du noch mehr? Weil ich habe jetzt noch im Einzelnen aufgeschrieben, dass, weil einige Leute doch auch Bedenken haben aufgrund der anderen Legionen.
Genau. Und,
genau, Horus hat ja eigentlich für alle so ein bisschen einen Plan gemacht. Also für fast alle. Ich glaube, die Zusammenfassung derer, die nicht explizit genannt werden, die erleben wir noch live mit.
Das kommt im nächsten Buch. Ne?
Genau.
So heißt das Buch ja auch. Ne?
Mhm.
Also, du hast ja schon angesprochen, also der Fulcrum ist zu Ferrus Manus von den Iron Hands geschickt worden, um den zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen. Also der Fulcrum ist jetzt auch schon an Bord. Das ist wohl während den Gesprächen auf dem Schiff passiert, wo sie sich zurückgezogen haben.
Hatte ich auch vermutet.
Und wird auch erklären, warum er das Schwert hat als Boten, also als habe ich auch in dessen Folge schon vermutet, dass es wohl ein Vehikel sein soll, um die Botschaft von Horus weiterzugeben, ne, um quasi als, ich weiß nicht, wie man das nennt, es gibt bestimmt einen Begriff dafür, also als Darreichung. Das und als,
legitimiert ihn quasi als Boten von Horus in dem Fall.
Genau, das meine ich, das ist besser formuliert, als ich gerade vor mich hingestammelt habe.
Wir wissen aber immer noch nicht, ob es jetzt das Anathema oder das Schwert von Horus ist, weil da hatten wir auch überlegt jetzt.
Ich glaube aber, dass es das Schwert von Horus ist an der Stelle, weil das Anathame kennt er ja nicht, weil Ferus Manus hat ja das Schwert geschmiedet und dann wird es natürlich Sinn machen, dass das quasi die Legitimation ist, weil Ferus Manus sein eigenes Werk ja kennt.
Ja, passt.
Und der Lorga von den Wordbearers ist ja eh schon an Bord, den muss man nicht mehr großartig überzeugen. Ich meine, der hat das Ganze ja wahrscheinlich auch verbrochen.
Könnte man vermuten, ja.
Sonst hätte er das Buch ja auch nicht so geschrieben, schätze ich mal. Die anderen Legionen, die sich nicht überzeugen lassen werden, hat Horus schon auf Feldzüge geschickt. Die Ultramarines nach Kalth, wo sie dann von Wordbearers angegriffen werden sollen. Die Blood Angels in den Signus Sternenhaufen, wo sie ihrem Ende entgegengehen sollen. Womit Sanguinius ja wohl nicht mehr einer seiner vertrautesten Brüder sein wird.
Ja, das ist mir auch so ein bisschen negativ aufgefallen. Es wird sogar geschrieben, er wird im Blut versinken. Haha, wie passend. Aber bis Fulkring angekommen ist, war Sanguinius doch der Bruder, der ihm am nächsten stand, oder?
Ja, es sind einige Brüder, die ihm am nächsten standen.
Ja, ja, okay.
Es ist von Kapitel und zu Autor her unterschiedlich. Die restlichen Legionen sollen im Istvan-System eine Falle gestellt bekommen, aus der sie nicht mehr entkommen werden. Und das Istvan-System ist mir auch schon zu Ohren gekommen, dass da irgendwas passieren wird. Aber das, ich meine, das dritte Buch heißt Galaxie in Flammen, glaube ich, wird dann passen.
Ja, das stimmt. Weil es ist zwar hier so schön beschrieben, der Rest, aber da sind schon noch einige. Zumal da auch welche nicht genannt sind, von denen wir ja wissen, dass sie auch zu seiner Seite nachher wandern. Deshalb wird das schon noch spannend, was da passiert und wie sich das entwickelt.
Also es sind ja insgesamt 20 Legionen, also beziehungsweise 20 Primarchen zu diesen Legionen, wovon ja zwei unbekannt sind. Das heißt, da würden 18 übrig bleiben, die thematisch verhackstückt werden müssten.
Das wird dann wohl im nächsten Buch kommen, ja.
Ja, und so endet Buch 2.
Ich habe tatsächlich noch das Nachwort gelesen, weil das übersichtlich war diesmal.
Ja, ich nicht.
Es gibt auch nur zwei Sätze oder zwei Informationen, die ich ganz interessant fand. Und das eine spielt auf das an, was wir eben bei Horus zum Thema hatten, nämlich, dass das Chaos seine Opfer mit dem lockt, was sie tief im Herzen sowieso begehren. Und in dem Fall halt den Teil des Imperators, den Horus abbekommen hat, nämlich, dass er herrschen will, was du eben schon angesprochen hast. Also das haben sie irgendwie quasi anvisiert und das Streben danach anscheinend vergrößert oder hervorgehoben. Und das andere ist, da wirst du dich wahrscheinlich gar nicht drüber freuen, aber es kommt darauf an, wie sie es gestalten. Die Autoren haben besprochen, dass sie im späteren Verlauf der Bücher noch ausführlicher beschreiben, was da auf Darwin mit Horus passiert ist.
Mal.
Das kann jetzt wieder so eine Traumwelt sein. Es kann aber auch, und das hoffe ich, ein bisschen expliziter sein, was da jetzt, wer auf ihn zugegangen ist und was er an Geschenke bekommen hat und warum er sich jetzt so entschieden hat, wie er sich entschieden hat. Und nicht, dass er 12-mal hintereinander mit dem Murmeltier zusammen nackt aufwacht in der Wiese.
Ganzes Buch Murmeltiertag. Yay!
Genau. Ja, also kann gut sein, muss nicht gut sein. Wir werden es sehen.
Spannend, spannend. Jetzt sind wir aber schon relativ früh an dem Punkt, den ja viele schon kennen, einfach wenn sie sich nur oberflächlich mit der Vorgeschichte zu Warhammer 40k beschäftigen. Ich habe ja vermutet, dass diese Offenbarung, dass Horus den Imperator stürzen will, erst später kommt. Bin jetzt aber doch eher positiv überrascht, dass es nun doch Fahrt in diesen Teil der Erzählung kommt, nachdem es in Buch 2 doch insgesamt recht langatmig war und doch recht langatmig vorbereitet wurde. Wie siehst du das?
Ja, seh ich genauso. Also ich habe es irgendwie so im ersten Viertel vielleicht gesehen, aber nicht so früh. wenn man überlegt, wie viele Bücher es gibt. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die ja nicht alle den gleichen Strang erzählen am Stück, sondern dass da vieles parallel läuft. Dadurch gibt es eine andere Verteilung. Ich habe aber auch nicht so früh damit gerechnet. Also ich dachte jetzt eher, gut, er ruft die jetzt zusammen und sagt, okay, jetzt legen wir richtig los, ohne immer noch zu sagen, um was es konkret geht. Aber dieses ganze Kapitel ist ja so ein, okay, Strang abgehakt, nächster Strang abgehakt und also so, es wird vieles abgeschlossen, um dann quasi das nächste Buch vorzubereiten, wie du schon gesagt hast.
Ja. Das wird hier quasi ein Interface geschaffen. Also du hast jetzt die verschiedenen Schnittstellen zum nächsten Buch und die müssen ja so vorbereitet werden, dass das dritte Buch die quasi aufnehmen kann und verarbeiten kann.
Ja, das stimmt. Also wir werden mindestens eine Erzählung über Sanguinus und seinen Blutvergießen oder Blutbad bekommen, werden was über die Ultramarines erfahren und dieses Istvan, naja, das wird ja garantiert irgendeine riesige Schlacht, wenn er da explizit eine Falle stellen will.
Ich frage mich an der Stelle, ich weiß nicht, ob das im Nachwort vielleicht auch dann aufgegriffen wurde, vielleicht hätte ich es doch lesen sollen, aber die Frage ergibt sich mir dann gerade, wenn das ja so vorbereitet wird, ich meine, die sprechen sich ja untereinander auch ab, die Autoren. Und auch in Absprache halt mit Games Workshop. Ich meine, er hat ja im Anfang von diesem Nachwort, soweit habe ich es noch gelesen, geschrieben, dass er das Skript zum ersten Buch ja bekommen hat. Mhm. Er hat nicht das erste Buch gelesen, sondern halt nur das Skript zum ersten Buch gelesen. Und dort sind ja wahrscheinlich die Haupthandlungsstränge schon abgehandelt, natürlich auch abgestimmt gewesen mit GW. Ja. So wird es ja dann auch mit dem Autor gewesen sein, der auf ihn folgt, ja, also mit Buch 3. Ich habe jetzt den Autor tatsächlich gar nicht im Kopf, ne?
Ich habe
auch geschrieben. Das heißt, es ist wahrscheinlich schon aufeinander abgestimmt. Und dann ist halt die Frage, kriegen die am Anfang nur die Skripte und müssen dann nur gucken, dass Anfang und Ende halt passt, sodass er jetzt quasi dieses Interface hier verfasst hat, dass es Buch 3 drauf folgen kann? Oder hat der Autor von Buch 3 gesagt, pass mal auf, ich brauche so eine Zusammenfassung, um weitermachen zu können? Also ob es da irgendwie Absprache irgendwie gab. Aber es ist ja schon sehr konstruiert, dass da. Das ist ja, fällt ja auf, dass es ja schon mehr oder minder hoppladihopp jetzt aufgebaut wurde, um halt überleiten zu können.
Ja, davon steht tatsächlich nichts drin. Es wird aber erwähnt, dass sie neben dem Skript diverse Quellen von GW bekommen haben, in denen dann beschrieben ist, was sich in welche Richtung wohl entwickeln soll oder schon entwickelt hat, weil die Quellen sind ja eine andere zeitliche Abfolge.
Mhm.
Ja, also dass da vom Nachfolgeautor schon irgendwelche Vorgaben kommen, steht da nicht drin.
Das wäre immer interessant gewesen.
Ja, also kann ja sein. Wir werden es dann vielleicht erfahren im nächsten Buch, je nachdem, was der Autor selbst da so von sich gibt.
Vielleicht gibt es auch Interviews mit den Autoren, müssen wir mal gucken.
Ja, stimmt. Können wir mal gucken, ja.
Okay. Hast du noch was zum Abschluss des zweiten Buchs?
Ja. Ich finde es immer noch schade, dass er sich so entwickelt hat. Aber eigentlich wussten wir es ja vorher, insofern.
Ach so.
Alles gut. Weil zwischendurch fand ich ihn ja echt sympathisch von Einstellung und Handlung. Und jetzt in dem Buch her hat sich das ja drastisch geändert.
Ich muss sagen, ich finde ihn immer noch nicht unsympathisch, aber kommt wahrscheinlich noch.
Ja. Ja.
Da ist noch so ein kleiner Rest übrig.
Ich habe dann halt, ich denke auch manchmal, ja, okay, Horus, Sympathieträger. Und dann habe ich so das Bild vor Augen, wo er Leute erschießt mit einem Grinsen im Gesicht, was Loken ja beschreibt. Und eigentlich ist er dann wieder raus bei mir.
Aber für mich ist es halt immer noch diese tragische Figur, ne, die jetzt ja fehlgeleitet wird durch den Einfluss von Erebus. Und ich ja vermute, dass er dann vielleicht gegen Ende ja dann auch noch seinen Fehler erkennt. Also was ihn ja dann halt, also für mich nochmal eher in die Sympathie-Ecke schubst, weil er ist ja halt einfach getäuscht worden.
Das stimmt, aber in dem Nachwort betont der Autor auch, es war ihm wichtig und das war auch eine der Vorgaben, also das haben die Autoren insgesamt besprochen, dass ganz deutlich rüberkommt, dass er sich freiwillig auf die Seite des Chaos stellt. Weil die Ursprungsidee war wohl, der wird von einem Dämon besessen und ist deshalb böse. Das haben sie aber verworfen, weil sie das auch zu flach fanden.
Ja gut, aber selbst wenn er sich freiwillig dem Chaos ergeben hat, hat er das ja unter Vortäuschung falscher Tatsachen getan.
Das ist korrekt, genau. Genau.
Ja.
Wir haben ja auch in dem einen Kapitel hatten wir doch in dem Buch gelesen, was ja eigentlich eine Prophezeiung war, wo er selbst was von sich gibt und quasi sagt, er hat in vollem Bewusstsein die Welt ins Chaos gestürzt. Aber da liest man zwischen den Zeilen schon, dass er es aber irgendwie bereut, oder?
Ja, das mag sein, warum ich auch diesen Eindruck habe.
Ja, okay, stimmt.
Na, spannend, bin mal gespannt. Das Blöde ist halt, dass wir das wahrscheinlich erst im Buch 66 erfahren werden.
So ungefähr, genau. Da sind wir wirklich alt und grau, aber egal.
Das ist, naja, wir werden es sehen.
Ja.
Okay, wenn das die abschließenden Worte zu Buch 2 waren, beschließen wir die Folge und beschließen auch das Buch 2 und zumindest ich freue mich, oder kann auch wahrscheinlich in deinem Namen sprechen, dass wir uns freuen, das zweite Buch beendet zu haben, um unseren gemeinsamen Plan zusammen die Horus Heresy zu erforschen, mittlerweile auf Level 2 von 66 zu erhöhen. Level 3 ist, denke ich, doch schnell erreicht, denn das Buch ist wohl kürzer als die beiden Vorgänger, haben wir letztens ja mal festgestellt.
Ja, das ist, sieht zumindest so aus, wenn ich das Buch vor Augen habe jetzt, ja, den Sammelband, ja.
Ich habe es ja auch erst festgestellt, als ich das Buch bei dir gesehen habe.
Mhm, genau.
Ich lese ja nicht auf Papier, wobei ich ja wahrscheinlich jetzt dann auch auf Papier wechseln wird, weil es riecht einfach anders, haben wir ja auch festgestellt.
Ja.
Es ist ja, wenn du dann nur so elektronisch liest, ist halt immerhin noch was anderes. Ne? Ist halt, du hast das Haptische nicht, du hast tatsächlich auch das Olfaktorische nicht. Ne? Also es ist, Bücher riechen, also Papier riecht ja auch mal angenehm. Ne?
Das ist ja oft ein Argument von den Leuten, die nicht gerne elektronisch lesen.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Also als das Buch bei dir dann in der Hand hat, habe ich mir auch gedacht so, vielleicht kaufst du das nächste tatsächlich in Papierform.
Genau.
Ist ja Sammelband, ne? Also wir lesen ja beide im Sammelband und das sind die ersten drei Bücher zusammengefasst. Und nicht, dass man sich das wundert, warum wir anhand von Buch 2 feststellen konnten, dass Buch 3 so kurz ist. Das macht ja gar keinen Sinn.
Ja.
Okay, dann laden wir euch ein, uns auch weiterhin bei unserer Reise, womöglich auch eurer Reise durch den großen Bruderkrieg zu begleiten. Und dann bis zum nächsten Mal bei den Two Queer Nights und dir noch einen schönen Tag, Thomas.
Das wünsche ich dir auch, Kai. Danke.
Bis denn.